Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist in die USA gereist. Er trat mehrmals vor der UNO auf und es standen Treffen mit Joe Biden, Kamala Harris und auch Donald Trump auf dem Programm. Das Weiße Haus kündigte Zelensky schon neue Militärhilfen im Wert von 8 Milliarden US-Dollar an. Zelensky will aber neben mehr Waffen vor allem die Erlaubnis, mit diesen Waffen auch militärische Ziele in Russland angreifen zu können. Das unterstützt die Biden-Regierung bislang nicht. Doch das EU-Parlament hat letzte Woche eine entsprechende Entschließung verabschiedet. Darin werden die EU-Mitgliedsländer aufgefordert, die Einschränkungen für den Einsatz westlicher Waffen durch die Ukraine aufzuheben. Außerdem sollen alle EU- und NATO-Länder jährlich mindestens 1/4% ihres Bruttoinlandsproduktes in das ukrainische Militär fließen lassen. 425 Abgeordnete haben dieser Resolution zugestimmt, 131 stimmten dagegen und es gab 63 Enthaltungen. Dagegen gestimmt hat auch der Abgeordnete Professor Dr. Hans-Ludwig Neuhoff. Der Musikwissenschaftler und Kultursoziologe sitzt seit diesem Jahr für die AfD im EU-Parlament. Guten Tag, Professor Neuhoff.
Guten Tag, Frau Arndt.
Professor Neuhoff, das EU-Parlament hatte sich ja schon kurz nach seiner Konstituierung Anfang Juli mit dem Thema Ukraine-Unterstützung befasst und dazu auch eine Resolution verabschiedet. Warum gab es nun erneut eine solche Abstimmung?
Nun, mir scheint, dass es darum geht, Kontinuität zum einen zu zeigen und zum anderen auch die Bevölkerungen in den Mitgliedstaaten darauf einzuschwören, dass der Konflikt mit der Ukraine und der zwischen der Ukraine und Russland und das Engagement der europäischen Mitgliedstaaten sich noch vertiefen wird, verschärfen wird. Das kommt ja auch in der neuen Entschließung aus der vergangenen Woche zum Ausdruck. Eine strategische Kommunikation soll angestoßen werden, um die Bedeutung der Verteidigung der Ukraine für die allgemeine Stabilität in Europa sicherzustellen und den Unionsbürgern die Bedeutung dieser Unterstützung für die Souveränität der Ukraine und auch für Frieden und Sicherheit in der gesamten EU zu versichern. Und in diesem, ich möchte sagen, es wird hier als strategische Kommunikation angesprochen, in diesem Propagandaakt, um den es eigentlich geht, daran soll die Bevölkerung gewöhnt werden. Denn wir müssen uns darauf einstellen, dass es zu einer weiteren Verschärfung, das heißt auch einer Eskalation kommen wird.
Wer hat diese neue Ukraine-Entschließung eingebracht ins Parlament?
Die ist eingebracht worden in der Form, in der sie dann abgestimmt wurde von mehreren Fraktionen. Der ursprüngliche Anstoß ging aus vom hohen Beauftragten der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, also von Herrn Borrell. Und dann haben sich die Fraktionen damit befasst und dann in einer sogenannten Joint Motion, also in einem gemeinsamen Antrag, mehrere Fraktionen, ausgenommen allerdings die ESN-Fraktion, zusammengetan und den Wortlaut eben beschlossen, wie er jetzt angenommen worden ist.
Was würden Sie sagen, sind die wichtigsten Punkte in dieser neuen Ukraine-Resolution?
Also der wichtigste einzelne Punkt ist sicherlich der, den Sie gerade auch angesprochen haben, nämlich die Aufforderung an die Mitgliedstaaten, Einschränkungen des Einsatzes westlicher Waffen gegen, wie es heißt, legitime militärische Ziele im Hoheitsgebiet Russlands unverzüglich aufzuheben. Diese Forderung wird ja von Zelensky seit Mai diesen Jahres erhoben. Sie ist in den letzten Wochen auch verschärft worden. Und es stellt sich die Frage, warum das von Zelensky eigentlich in dieser Form kommt. Und die Antwort darauf lautet, der wahre Grund, der wahre Zweck dieser Forderung ist es, den Westen, die NATO-Länder, die EU-Mitgliedstaaten tiefer in den Konflikt hineinzuziehen, und zwar so tief hineinzuziehen, dass es auch zu einer direkten Konfrontation zwischen Russland und NATO-Staaten kommen kann. Und warum tut Zelensky das? Er tut es, weil ihm klar ist, dass die Ukraine den Krieg alleine nicht gewinnen kann. Die militärische Entwicklung der letzten Wochen und Monate zeigt klar eine Überlegenheit der russischen Streitkräfte auf nahezu allen Ebenen. Sie rücken inzwischen schneller vor. Von der Kursk-Offensive hört man gar nichts mehr. Und die einzige Möglichkeit für die Ukraine, dem Geschehen noch eine Wende zu geben, besteht in einem tatsächlichen Eintritt der westlichen Staaten in das militärische Geschehen.
Nun haben Sie ja gegen diese Entschließung gestimmt. Aus welchen Parteien kamen die Parlamentarier, die mit Ihnen dagegen gestimmt haben oder sich enthalten haben? Wissen Sie das?
Das waren überwiegend Parlamentarier aus der Linken, vereinzelt auch aus der patriotischen Gruppe und zum Teil auch sehr vereinzelt von den europäischen Konservativen und Reformern.
Nun ist ja das neue EU-Parlament seit der Wahl schon deutlich konservativer zusammengesetzt. Warum haben trotzdem so viele Abgeordnete dieser Resolution zugestimmt?
Ich glaube, verarmt der Krieg in der Ukraine ist das große Thema der letzten Jahre, weil es um eine grundlegende Auseinandersetzung geht im Verhältnis des US-geführten Westens mit Russland. Und diese Auseinandersetzung ist daher propagandistisch sehr umfassend, sehr sorgfältig vorbereitet worden. Wenn Sie sich erinnern, im Jahr 2018 hat in Russland noch eine Fußballweltmeisterschaft stattgefunden. Ich kann mich nicht entsinnen, dass zu dieser Zeit ein Wladimir Putin schon als Dämon in den westlichen Medien in Erscheinung getreten wäre. Seit dem Amtsantritt Joe Bidens in 2019 ist genau das geschehen. Das heißt, wir haben seitdem eine klar verschärfte Agenda, die von den USA betrieben wird, um Russland zu konfrontieren, um Russland zu destabilisieren. Und deswegen ist das so tief auch in den Köpfen hier drin. Wir haben es mit einer umfassenden, sorgfältigen, natürlich auch subtilen, propagandistischen Vorbereitung zu tun, mit einer Präparierung gewissermaßen der Köpfe, sodass heute tatsächlich von vielen geglaubt wird, dass von Russland eine neoimperiale Gefahr ausgeht, dass sich Russland gewissermaßen auf einem Feldzug befindet, auf dem die Ukraine nur die erste Station ist und dass danach die baltischen Staaten, Polen, Ungarn und so weiter bedroht sind von Russland und dass wir uns einer solchen Bedrohung natürlich entgegenstellen müssten, ist klar. Nur diese Bedrohung ist eine reine Fiktion. Es gibt überhaupt gar keine belastbaren Hinweise darauf, dass die russische Führung solche Gedanken oder Planspiele hätte. Das Problem war und ist die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Die ist von der russischen Führung schon seit 2008 als rote Linie bezeichnet worden. Und obwohl das im Westen bekannt war, hat man die Mitgliedschaft, die Aufnahme der Ukraine in die NATO immer weiter vorangetrieben. Und wir haben tatsächlich heute genau die Situation, die die russische Führung immer vermeiden wollte, nämlich, dass sich in der Ukraine Waffensysteme befinden, Waffensysteme großer Reichweite, die bis tief ins russische Kernland hinein eingesetzt werden können, wenn denn die Erlaubnis dazu gegeben wird. Genau das ist die Situation, die die russische Führung immer verhindern wollte und sie ist heute tatsächlich da.
In der Resolution heißt es ja auch, das Parlament bedauert den rückläufigen Umfang der bilateralen militärischen Hilfe der EU-Länder für die Ukraine. In welchem Umfang geht denn die Hilfe der EU-Länder zurück?
Das kann ich Ihnen im Einzelnen nicht beziffern. Ich glaube, dass es hier eher um einen gefühlten Rückgang gewissermaßen geht, nämlich eine Erschöpfung in der Bereitschaft auch der Bevölkerungen in den europäischen Mitgliedstaaten, dieses Geschehen weiter mitzutragen, also die weitere Eskalation mitzutragen. Und wenn man spürt, dass das nachlässt, schauen Sie auf die Erfolge, die Wahlerfolge von Parteien, die genau davor warnen, also der AfD und des Wagenknecht-Bündnisses, dann besteht natürlich Anlass, die Propaganda-Arbeit in dieser Richtung noch weiter zu verstärken. Das ist das, was wir im Moment erleben. Das ist das, was sich in dieser 0,25%-Forderung an die Mitgliedstaaten ausdrückt. Mal in konkreten Zahlen: 0,25% des Bruttoinlandsprodukts der Bundesrepublik Deutschland. Das wären ungefähr 10 Milliarden Euro jährlich, die allein in die militärische Unterstützung der Ukraine fließen sollten.
Haben Sie den Eindruck, dass sich auch in den anderen europäischen Ländern die Stimmung in Bezug auf weitere Militärhilfen Richtung Ukraine langsam dreht?
Das kann ich im Einzelnen nicht sagen. Wir sind dabei, das hier auch mit Hilfe unserer Kollegen in den anderen Fraktionen zu eruieren. Es gibt dort sicherlich auch innerhalb der Länder große Unterschiede und es gibt natürlich Länder wie etwa Polen, die traditionell, das heißt aus historischen Gründen, ein belastetes Verhältnis zu Russland haben, die hier als strikte Transatlantiker, wenn sie so wollen, auftreten. Auf der anderen Seite sehen wir eben, dass ein Land dann eben auch wie Ungarn hier sehr viel moderater, sehr viel rationaler auch auftritt. Und es gehört zu den erschreckenden Vorgängen hier im Parlament, dass Ungarn, dass Orbán gerade deswegen nahezu tagtäglich nicht nur kritisiert, sondern attackiert wird. Und wir gehören zu den wenigen, die sich auch dieser Kritik, diesen Attacken auf Orbán entgegenstellen und darauf hinweisen, dass er eigentlich mit seinem Einsatz für Diplomatie, für Verhandlungen die Arbeit macht, die ein hoher Beauftragter Borrell hätte tun müssen.
Deutschland ist nach den USA der zweitgrößte Lieferant von Militärhilfe für die Ukraine. Haben wir denn eigentlich überhaupt noch was, was wir der Ukraine noch geben können, was unsere Bundeswehr nicht selbst braucht?
Also das ist ein Thema, das ja eigentlich seit Beginn des Konfliktes, Frau Arndt, diskutiert wird. Wir geben Materialien heraus, die wir selbst eigentlich dringend bräuchten, um eine halbwegs glaubhafte Verteidigungsfähigkeit darzustellen. Die Rüstungsexperten, die Militärexperten, nicht nur bei uns in der Partei, sondern auch unabhängige Beobachter stellen klar heraus, dass die Bundeswehr in einer desolaten Verfassung ist, daher ja auch das 100-Milliarden-Paket. Wir sind de facto in einer Situation, wo wir uns mit wenig, was wir am Leibe tragen, eigentlich noch komplett ausziehen und das in die Ukraine geben, anstatt, was sehr viel sinnvoller wäre, auf Verhandlungen, auf Diplomatie, auf einen Waffenstillstand zunächst einmal hinzuarbeiten, um dieses Geschehen im Osten Europas endlich zu einem Stillstand, zu einem Ende zu bringen.
In einem Papier aus dem Bundesfinanzministerium heißt es sinngemäß, Deutschland muss seine Militärhilfe für die Ukraine weiter aufstocken, weil die militärische Lage des Landes dramatisch sei und die Ukraine kurz davor sei, den Krieg zu verlieren ansonsten. Zur selben Zeit präsentiert aber Präsident Zelensky in den USA seinen Siegesplan. Wie passt das zusammen?
Richtig ist, was das Finanzministerium sagt. Das heißt, die Ukraine verliert diesen Krieg zunehmend auf dem Schlachtfeld. Ich sagte es vorhin schon, die einzige Möglichkeit für die Ukraine, eine Wende in das Geschehen zu bekommen, besteht darin, den Westen unmittelbar in den Konflikt hineinzuziehen. Deswegen ja auch seine Forderung nach Aufhebung der Reichweiteneinschränkung für die Marschflugkörper, also insbesondere die französischen Scalp und die britischen Storm Shadows. Nur auf diese Art und Weise kann es gelingen, den Westen hineinzuziehen. Und wenn der Siegesplan von Zelensky im Kern darin besteht, den Westen, die NATO, direkt in die Konfrontation mit Russland zu führen, dann ist das etwas, über dessen katastrophale Ausmaße wir uns alle im Klaren sein sollten. Und die Handlungsweise, die Vorgehensweise von Zelensky, das Reden von einem Siegesplan, das ist gewissermaßen ein haltloses Fantasieren um irgendwie die Katastrophe, die er eigentlich selbst schon sieht, noch abzuwenden. Wie gesagt, durch das Hineinziehen des Westens in den Konflikt. Und hier ist vielleicht ganz hilfreich auch für unsere Hörer einfach mal zu wissen, wie das eigentlich technisch vorzustellen ist. Warum würde eine Erweiterung, eine Freigabe der Reichweite der Marschflugkörper in das russische Kernland hinein eine solche Eskalation bedeuten? Zum einen muss man wissen, dass ja schon in den von Russland eingenommenen Gebieten solche Marschflugkörper eingesetzt worden sind von der Ukraine, ohne einen signifikanten militärischen Effekt zu erzielen. Das heißt, es wäre de facto auch nicht zu erwarten, dass bei einem Einsatz auf Ziele im russischen Kernland eine tatsächliche militärische Wende erreicht werden könnte. Was aber erreicht würde, ist, dass der Nachweis einer unmittelbaren, einer kausalen Beteiligung des Westens am militärischen Geschehen damit nachgewiesen wäre. Denn es ist so, dass die Programmierung dieser Marschflugkörper und die Zielidentifizierung für diese Marschflugkörper von der Ukraine selbst nicht geleistet werden kann. Dazu ist sie nicht befähigt. Das heißt, dazu müssten tatsächlich westliche Militärs eingesetzt werden für die Programmierung der Marschflugkörper, für die satellitengestützte Zielidentifizierung. Und damit wäre gewissermaßen die Kausalitätskette zwischen der Tätigkeit und dem verursachten Schaden unmittelbar nachweisbar. Und das, Frau Arndt, ist dann eben auch der Grund, dass die russische Führung, wie Putin verkündet hat, ihre Nukleardoktrin erweitert hat. Denn sie hat ja nunmehr erklärt, dass auch Länder, die die Ukraine unterstützen, also Atommächte, die die Ukraine unterstützen, mögliches Ziel von russischen Gegenschlägen sein können, wenn denn durch diese Unterstützung die staatliche Souveränität Russlands gefährdet wäre. Und wann ist sie gefährdet? Sie ist dann gefährdet, wenn die russische Nukleartriade bedroht ist. Die russische Nukleartriade umfasst unter anderem die strategischen Langstreckenbomber, die im Hinterland stationiert sind, die die Ukraine schon versucht hat, mit Drohnen anzugreifen. Vor einigen Monaten an dem Stützpunkt Engels an der Wolga. Und wenn solche Ziele, also wie etwa die Stationierungen der strategischen Langstreckenbomber, jetzt mit Marschflugkörpern angegriffen würden, dann wäre für die russische Führung genau der Punkt erreicht, dass ihre Nukleartriade berührt ist und dass sie sich zu einem Gegenschlag berechtigt sieht. Und genau das hat sie mit der Erweiterung der russischen Nukleardoktrin angekündigt.
Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert die Erlaubnis, mit westlichen Waffen auch militärische Ziele in Russland angreifen zu dürfen. Eine Mehrheit der EU-Parlamentarier spricht sich dafür aus. Ich habe darüber und über andere Aspekte des Ukraine-Krieges mit dem Europaabgeordneten der AfD, Professor Dr. Hans-Ludwig Neuhoff, gesprochen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen, Frau Arndt.